Wann hast du das letzte Mal einen Säugling im Arm gehabt? Oder vielleicht auch nur gesehen? Für einige junge Familien bei uns in Mosaik ist das Alltag. Für manche, die damit im Job zu tun haben, sicherlich auch. Für mich und ich glaube auch für viele andere ist das eher eine Seltenheit und deswegen mit großem Staunen und viel Wunder auch verbunden. Zuletzt ging es mir persönlich so am vergangenen Mittwoch, als ich kurz bei Henny und Chris vorbeigeschaut habe und Emil kennenlernen durfte. Das Vergnügen hatten wir jetzt heute Morgen auch schon alle, das ist richtig cool. Und ich eben da vorbeikam und Emil sah, wie er ganz gemütlich, zufrieden schlafend im Tragetuch auf Hennys Arm schlief und da ganz gemütlich und glücklich war und zufrieden war. Und während Henny mir dann eben von ihren kurzen Nächten erzählte und davon, dass sie momentan immer nur in der Nähe des Hauses auch bleibt, um immer schnell parat zu sein, wenn Emil irgendwas braucht, da dachte ich so, ja, so ein Rundum-Paket und Versorgungsprogramm als Baby, das ist schon echt cool. Die Eltern kümmern sich komplett um einen und man selbst chillt den ganzen Tag im Tragetuch oder im Bettchen oder sonst irgendwo. Das ist echt gemütlich, das hätte ich auch mal wieder gerne. Und genau dieses Bild dieses zufriedenen Kindes, des zufriedenen Säuglings, das ist auch ein Bild, das in unserer heutigen Predigt oder in dem heutigen Psalm, den wir uns anschauen wollen, vorkommt. Und wir sind damit weiterhin unterwegs. Wir sind unterwegs in unserer Predigtreihe. Sie heißt Unterwegs, keine Playlist für zu Hause. Und wir schauen uns in den letzten Wochen immer wieder verschiedene Psalmen an, um genauer zu sein, Wallfahrtspsalmen. Also Psalmen oder Lieder, die die Pilger und die Pilgerinnen gesungen haben, als sie auf dem Weg nach Jerusalem zum Tempel waren. Und diese Psalmen geben uns ganz verschiedene Einblicke in die verschiedenen Zustände, in die verschiedenen Gefühle, in die verschiedenen Erlebnisse, die die Pilger und die Pilgerinnen erlebt haben in dieser Zeit. Und auch wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs als Kirche, als Gemeinschaft, vielleicht auch in den Hauskirchen, als Familie, als Freunde. Wir sind unterwegs, gemeinsam Jesus nachzufolgen und Jesus besser kennenzulernen. Und vielleicht bist du heute das erste Mal dabei und willst einfach mal reinschauen und eine Teilstrecke mit uns laufen und gucken, ob dir dieser Gott, ob die Kirche tatsächlich da begegnen kann, wo du gerade stehst und wo du unterwegs bist. Vielleicht bist du auch schon dein Leben lang mit deinen Jesus-Wanderschuhen unterwegs und mit Kirche unterwegs. Vielleicht hast du auch zwischendurch eine Pause eingelegt und hast andere Wege für dich entdeckt und bist heute aus irgendeinem Grund mal wieder hier und schaust mal wieder rein. Du bist herzlich willkommen und ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können und gemeinsam einen Teil dieses Weges gemeinsam laufen dürfen. Und zum Anfang der Predigt möchte ich jetzt gerne noch beten und ihr könnt das gerne mit mir tun. Vater, ich danke dir für diese Möglichkeit, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich möchte dir danken für diese Möglichkeit, gemeinsam vor dich zu kommen, dich zu anbeten, dein Wort besser kennenzulernen. Ich möchte dich bitten, dass du meine Worte jetzt führst und lenkst, dass du durch mich sprichst. Ich möchte dich bitten für unsere Herzen, dass du sie öffnest für dein Reden, dass wir dich besser kennenlernen dürfen, dass wir verändert sein dürfen oder verändert werden dürfen, nachdem wir diesen Gottesdienst auch gefeiert haben und dir begegnet sind. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du im Zentrum stehst und dass du mit uns diesen Gottesdienst feierst. Amen. Letzte Woche hat uns Jonas mit in die Tiefen des Psalms 130 genommen. Diese letzte Wegetappe war geprägt von Hilfeschreien, war geprägt von Dunkelheit, von Sehnsucht, von Verzweiflung. Und am Ende war sie auch geprägt von Hoffnung und von Zuversicht. Von einem Ausharren, von einem bewussten Warten. Der Pilger wartete wie der Nachtwächter auf den Morgen. Voller Erwartung, voller Hoffnung, voller Zuversicht, dass diese Nacht nun endlich vorbei ist. Und seine Hoffnung wurde und wird nicht enttäuscht. Heute habe ich eine schlechte Nachricht für alle Melancholiker unter uns, die sich eigentlich ganz gerne in diesen Tiefen aufhalten. Aber eine gute Nachricht für all diejenigen, denen diese düstere Atmosphäre oft ein bisschen zu viel ist und die sich heute freuen dürfen, denn der heutige Psalm spricht von Vertrauen. Er spricht von Zuversicht, von Zufriedenheit, von Annahme und Ruhe. Ist auch mal eine willkommene Abwechslung, denke ich. Und deswegen freue ich mich. Aber wir fangen vorne an. Und weil dieser Text, wie gesagt, so schön übersichtlich nur 3 Verse umfasst, haben wir auch genug Zeit, uns jeden einzelnen Vers anzuschauen. Und ich möchte starten mit diesem ersten Vers und auch dem ersten Punkt der Predigt. Die Demut des Pilgers. Der Pilger schreibt: Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Ich schaue auf niemanden herab. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Als ich diese Verse oder diesen Vers das erste Mal gelesen habe, war mein erster Gedanke so, ach cool, da kann ich voll mitgehen, stolz bin ich ja nicht und auf andere herab schaue ich auch nicht. Ich nehme mich eigentlich eher als so, ja, alle auf Augenhöhe war, kann ich einfach mal weiterlesen. Und dann musste ich aber nach einigen Momenten schmunzeln und war auch etwas beschämt, denn ich glaube, nichts macht einen stolzer zu glauben, dass man mit Stolz kein Problem hat und dass man da irgendwie drüber steht. Entlarvt nicht genau dieses Denken, mein Stolz, vielleicht mein blinden Fleck an der Stelle auch. Ich glaube, um diesen Psalm hier richtig verstehen zu können und verstehen zu können, was der Pilger genau meint, müssen wir erklären, was er mit Stolz und damit auch mit Demut, was er darunter versteht und was er damit meint. Denn ich befürchte, zumindest habe ich das so erlebt und weiß es auch von manchen anderen, dass das Konzept von Stolz und Demut an vielen Stellen missverstanden wird oder dass wir das missverstehen und auch verdrehen. Ich habe das selbst in meinem Leben erlebt. Ich finde, Demut ist immer wieder so auch ein schönes christliches Wort, das uns immer wieder über den Weg läuft und wo ja manche teilweise auch sehr gruseligen Konzepte irgendwo so hinterstecken. Schauen wir uns also mal an, was bedeutet Stolz und worin besteht dann auch die Demut des Pilgers an dieser Stelle? Der christliche Autor C.S. Lewis aus dem letzten Jahrhundert schreibt: Humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Im Deutschen, aber mal frei übertragen, Demut bedeutet nicht wenig oder gering von dir selbst zu denken, es bedeutet weniger oft an dich selbst zu denken. Und ich finde, dass diese Definition eine sehr wichtige Facette von Demut aufzeigt. Als ich dieses Zitat vor ein paar Jahren das erste Mal gehört habe, hat sich dadurch mein ganzes Verständnis von Demut und von Stolz gewandelt. Demütig zu sein bedeutete für mich davor oft, mich selbst als gering zu betrachten, mich minderwertiger anzusehen, mich klein zu machen, meine Gaben und Fähigkeiten bloß nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen, bloß nicht im Rampenlicht zu stehen. Als Stolz hingegen nahm ich die Leute wahr, die groß von sich dachten, die von sich und von ihren Glanztaten erzählten, die ganz frei und selbstverständlich ihre Gaben und Fähigkeiten auslebten. Und ich muss sagen, ich bin an dieser Stelle sehr froh, dass ich dazulernen durfte und dass sich mein Denken über Stolz und über Demut hier verändert hat. Wenn Demut also unter anderem bedeutet, weniger über sich selbst nachzudenken, dann bedeutet Stolz im Umkehrschluss, dass man ja viel über sich nachdenkt. Und auch hier glaube ich, dass es eine wichtige Facette davon zeigt, von Stolz aufzeigt. Wie viele Stunden am Tag bin ich damit beschäftigt, über mich selbst nachzudenken? Darüber ja, nachzudenken, was ich noch alles schaffen möchte, welchen Schritt ich irgendwie gehen muss, um meine Lebensträume zu erfüllen, um ja, irgendwie weiterzukommen im zu leben, was ich alles machen muss und schaffen sollte, wo ich mich anstrengen muss. Ich mache mir super viele Gedanken darüber, wie ich in den sozialen Netzwerken, bei Social Media, mich bei Instagram und so darstelle, was da, wie ich da rüberkomme, wie ich wahrgenommen werde. Und ich glaube, dass Stolz aber auch noch viel mehr bedeutet, als über sich selbst viel nachzudenken. Ich glaube, dass Stolz auch eng damit verknüpft ist, dass ich auf mich selbst setze, dass ich mich auf mich selbst verlasse, dass ich auf mich und meine Fähigkeiten baue. Stolz glaubt, dass er unabhängig ist und niemand anderen braucht. Und wenn ich es dann so betrachte, mit dieser Definition, dann bin ich definitiv sehr stolz. Ja, ich wie viele andere Menschen strebe nach mehr. Wir wollen als Menschen mehr, wir wollen Erfolg, wir wollen hoch hinaus, wir schauen oft genug auf andere herab, vergleichen uns, sehen uns ja, höher vielleicht auch an. Wir äußern uns zu vielem, was eigentlich für uns zu hoch ist, was wir überhaupt nicht verstehen, zu Dingen, mit denen wir uns nicht beschäftigt haben. Ob das jetzt auf politischer oder zwischenmenschlicher oder auch geistlicher Ebene ist. Und ich glaube, unsere Gesellschaft und unsere Kultur um uns drumherum, die fordert das ja sogar von uns ein. Sie ermutigt uns sogar dazu. Selbstpromotion und Selbstdarstellung sind hoch im Kurs. Wir glauben, dass wir uns anstrengen müssen, dass wir nur genug wollen müssen, dass wir härter arbeiten, dass wir uns vermarkten müssen, besser vermarkten müssen, damit wir erfolgreich und zufrieden und glücklich sein können. Aber diesen Ehrgeiz, so groß rauskommen zu wollen, den gibt es nicht nur in unserer Kultur, unserer Gesellschaft um uns herum, den gibt es auch in unseren Gemeinden und in unseren Kirchen, gibt es auch unter uns. In dem Moment, wo wir formulieren, dass wir etwas Großes für Gott erreichen wollen, in dem Moment, wo wir stolz darauf sind, wie viel wir doch von unserem Einkommen auch abgeben für, ja, für die Mosaikkirche oder für andere Projekte, die wir unterstützenswert finden. Wir sind sogar vielleicht stolz darauf, dass wir nach dem Abi erstmal ein Jahr im Ausland oder bei einem anderen christlichen Werk verbracht haben, uns da engagiert haben, da um uns die Armen gekümmert haben. Wir sind stolz darauf, wie viel wir uns engagieren in Kirche, in Gemeinde, in Gesellschaft. In unserem Stolz schauen wir auf das, was wir tun können, in das, was wir leisten, auf das, was wir können. Demut schaut auf das, was Gott kann, schaut auf das, was Gott leistet, auf das, was Gott tun kann. Und ich will euch hier ein Beispiel von mir nennen. Ich bin zum Beispiel sehr stolz darauf, mich zu vielen Themen sehr differenziert positionieren zu können und sehr viele Themen sehr differenziert betrachten zu können. Dass ich nicht mehr meinem kindlichen Schwarz-Weiß-Denken verharre. Und ich bin stolz darauf, zum Beispiel auch alte Gemeindemarotten oder so manche schrägen Glaubensbilder oder Gottesbilder über Bord geworfen zu haben und nun hoch über all denjenigen zu stehen, die aus meiner Sicht erst noch durch diese Zeit des Zweifelns, des Dekonstruierens, des Hinterfragens irgendwie hindurch müssen. Und ja, die irgendwie noch ihrem einfachen christlichen Glauben oder ihrem einfachen kindlichen Glauben da so anhängen. Ich bin stolz darauf, mich getraut zu haben, diesen Schritt zu tun, mir unbequeme Fragen auch zu stellen, mich mit anderen Meinungen zu konfrontieren. Ich glaube, dass wir als Mosaikkirche auch sehr stolz darauf sind, das zu können, vielleicht auch unangenehme Fragen zu stellen, Gottesdienst oder Kirche neu zu denken, neu erlebbar zu machen, Glauben und Kirche irgendwie attraktiv zu machen, erlebbar und erfahrbar zu machen für Menschen, die nichts mit Kirche zu tun haben oder die vielleicht auch Verletzungen aus Gemeinde erlebt haben und deswegen irgendwann zu uns gekommen sind oder hier gelandet sind. Wir glauben, dass wir es besser machen, dass wir da drüber stehen, dass wir da schon weiter sind. Worauf bist du stolz? Wo meinst du auch unabhängig oder selbstständig zu sein? Wo schaust du auf andere herab? Wo glaubst du, dass du niemanden anderen brauchst? Und wenn dir hier nichts einfällt, dann überleg mal kurz, wo du das letzte Mal kritisiert worden bist, was dir so richtig nahe gegangen ist, was du dir richtig zu Herzen genommen hast, was dich irgendwie vielleicht auch verletzt hat, irgendwie ins Nachdenken gebracht hat. Oft sind genau die Dinge oder die Kritik, die wir da hören, oft an den Dingen, wo wir sehr stolz drauf sind. Was uns sehr wichtig ist. Unser Stolz offenbart sich dort, wo wir meinen, unabhängig und selbstständig zu sein. Stolz lässt uns glauben, dass wir uns selbst versorgen können, dass wir niemand anderen brauchen. Stolz zeigt sich dort, wo wir mit unseren Möglichkeiten rechnen und auf uns selbst bauen. Der Pilger schreibt hier: Mein Herz ist nicht stolz. Ich schaue auch nicht auf niemanden herab. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß für mich sind. Dem Pilger geht es hier wohl ganz anders als mir oder auch als uns. Er bekennt hier ja in dreifacher Weise, dass er eben gerade nicht stolz ist und dass er nicht auf andere herabschaut, dass er sich bewusst ist, dass es Dinge gibt, die nicht in seinem Machtbereich liegen, von denen er keine Ahnung hat, zu denen er sich nicht äußern muss. Der Pilger bekennt in diesem ersten Vers seine Begrenztheit auf allen Ebenen seines Seins. Das Herz meint hier im Denken des Volkes Israel das ganze Denken, das ganze Fühlen, das ganze Handeln, also den ganzen Menschen. Er hat keine stolzen Gedanken, keine überheblichen Gedanken, er findet keinen Stolz, er fühlt ihn noch nicht mal. Er glaubt nicht daran, dass er alles aus sich heraus selbst schaffen kann. Und auch im Zwischenmenschlichen ist er nicht stolz, er schaut nicht auf andere herab, er begegnet anderen auf Augenhöhe. Auch in der Beziehung zu Gott ist dem Pilger klar, dass Gottes Tun oft zu groß für ihn ist, dass er es oft nicht verstehen kann. Und im Hebräischen, da steht dieses Wort, also ein Wort, das man eins zu eins mit wandeln oder auch gehen übersetzen kann. Und vielleicht kann man es hier so frei übertragen, dass man sagt, dass der Pilger es sich nicht anmaßt, in Gottes Schuhen zu laufen, sich Gottes Schuhe anzuziehen. Weil er ganz genau weiß, okay, Gott ist Gott, der macht Dinge, die sind so groß. Sein Wesen besteht darin, dass es über meinen Verstand hinausgeht. Ich kann es nicht überblicken, ich kann darüber nicht urteilen. Dieses Bekenntnis des Pilgers zeugt von sehr viel Demut, von einer tiefen Demut. Doch nicht in dem Sinne, dass er sich kleiner macht oder gering macht, sich selbst runtermacht und schlecht darstellt, sondern in dem Sinne, dass er sich seiner Stellung gegenüber dem allmächtigen Gott bewusst ist. Die Demut des Pilgers zeigt sich darin, dass er anerkennt, dass er als Mensch begrenzt ist, dass er abhängig ist von anderen Menschen und letztendlich von Gott. Der demütige Pilger erkennt, dass es Dinge gibt, die außerhalb seines Machtbereichs liegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass dieses Bekenntnis ganz schön provoziert. Das Bekenntnis der eigenen Begrenztheit, der Abhängigkeit, der Demut provoziert unser aufgeklärtes und selbstoptimierendes Mindset. Das Gebot der Selbstständigkeit und der Selbstversorgung, der vermeintliche Erfolg des Selfmade-Mans und all dem, wo wir glauben, ja, es nur selbst genug anstrengen zu müssen, das wird hier zu einer wackeligen Lüge. Und der Theologe Walter Brueggemann, der schreibt, der Mythos der Moderne sagt, dass wahre Reife bedeutet, frei zu sein von allen Beziehungen der Abhängigkeit. Der Mythos der Moderne sagt, dass wahre Reife bedeutet, frei zu sein von allen Beziehungen der Abhängigkeit. Ich bin davon überzeugt und erlebe das auch immer wieder, und ich glaube, wir alle müssen das früher oder später irgendwann mal erleben, dass wir abhängig sind. Mindestens von unseren Mitmenschen, mindestens abhängig sind, am Ende dann aber auch von Gott vor allem. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann erkennen wir recht schnell, dass gerade die Dinge, auf die wir so stolz sind und von denen wir meinen, sie uns selbst zuschreiben zu können, in Wahrheit Gnade Gottes ist und ein Geschenk Gottes ist. Mein differenziertes Denken ist nicht Frucht meiner Anstrengung und meiner Leistung, zumindest nicht zum großen Teil. Vielmehr waren es die Möglichkeiten, die sich mir boten, die das ermöglicht haben. Ein unterstützender Staat, der finanziell mein Studium möglich gemacht hat, Mitmenschen, die mein Denken formten und die mich immer wieder herausfordern, die sehr viel Geduld mit mir hatten, sehr viel Liebe mit mir hatten. Ein Elternhaus, das mich da unterstützt hat und ermutigt hat, um hier nur so ein paar Faktoren zu nennen. Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten und, wie gesagt, nur im geringen Maße Früchte meiner eigenen Anstrengungen. Dass ich Fragen stellen und meinen Glauben hinterfragen kann, dass ich verzerrte Gottesbilder loslassen und einen gesunden und mündigen Glauben entwickeln darf, ja, das braucht am Anfang etwas Mut, aber im Grunde war und ist es mir nur möglich, weil Gott mir ein Vertrauen und ein Glauben in ihn geschenkt hat, der mir es möglich macht, diese Fragen zu stellen, und ein Glauben geschenkt hat, der diese Fragen und diese Zweifel auch aushält. Ich kann meine Prägung, ich kann mein Gottesbild, meine Glaubensvorstellungen hinterfragen, weil ich Gott vertraue. Ich weiß, dass ich ein begrenzter Mensch bin und dass er Gott ist, der diese Fragen aushält. Und ich habe erlebt und erlebe immer wieder, dass er ein treuer Gott ist und dass er mein Schreien und mein Zweifeln da begegnet und sie hört. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Punkt der Predigt und zum zweiten Vers. Das Vertrauen des Pilgers. In Vers 2 schreibt er, nein, ich habe mich beruhigt, habe meine Seele besänftigt. Wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, wie ein zufriedenes Kind bin ich geworden. Dass Kinder abhängig sind von ihren Eltern, das leuchtet uns sofort ein. Es ist die vertrauenvollste und abhängigste Beziehung, die wir unter Menschen leben können. Der Pilger vergleicht genau diese enge, von Vertrauen und Abhängigkeit geprägte Beziehung, um seine Beziehung zu Gott zu beschreiben. Er schwärmt praktisch davon. Es ist die schönste und die zufriedenstellendste Beziehung, der beste und der schönste Ort, den er kennt, um da Ruhe zu empfinden, um Versorgung zu erleben. Und nicht nur er kennt keinen anderen Ort, an dem er mehr Ruhe, mehr Zufriedenheit finden könnte als bei Gott. Seit Hunderten von Jahren besingen und bezeugen Menschen, wie zufrieden sie bei Gott sind, dass es keinen anderen Ort gibt, wo sie lieber wären. Dass es nichts gibt, was ihrer Seele so viel Ruhe und so viel Liebe geben könnte, als die Gegenwart Gottes. Das bekennt David, König von Israel, der alles hatte, was die Welt zu bieten hat. Das bekennt der Kirchenvater Augustinus, wenn er schreibt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und das bekennt auch ein Lobpreisleiter, Will Reagan, wenn er singt, "No place I'd rather be." Kein Ort, wo ich lieber wäre. Durch alle Kulturen, durch alle Zeiten, über alle Kontinente hinweg bezeugen sie das Wesen Gottes, der auch dir heute persönlich, fürsorglich und liebevoll begegnen möchte. Und falls du etwas anderes kennst, von dem ich jetzt hier auch nichts weiß, oder genau, etwas anderes kennst von dem, wo du diese Zufriedenheit und diese Ruhe erfahren hast oder erlebst, dann kannst du mir das voll gerne sagen, dann können wir voll gerne darüber ins Gespräch kommen. Ich bin da voll neugierig und auch auf der Suche, ich glaube, wie wir alle, nach so einem Ort. Ich muss sagen, ich habe bisher keinen anderen Ort gefunden. Ich habe nichts Vergleichbares kennengelernt, was dem nahe kommen würde, was ich bei Gott finden kann. Erst jetzt am Donnerstagabend durfte ich das wieder erleben, wie wohltuend Gottes Nähe und Gottes Gegenwart ist. Ich war am Donnerstag ziemlich frustriert, muss ich sagen, abends, weil der Tag nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich schaffte nicht alles, was ich mir vorgenommen hatte. Ich ärgerte über mich selbst, weil ich statt hier die Predigt zu tippen, mehr bei Instagram rumscrollte und da irgendwelche Sachen anschaute. Und abends telefonierte ich dann mit einer Freundin, einer guten Freundin, und kotzte mich erstmal die ersten 10 Minuten bei ihr aus. Und dann erzählte sie mir von ihrem Tag und von ihrer Woche und was sie gerade mit Gott erlebt und was Gott in ihrem Leben gerade alles tut. Und ich merkte in mir, wie eine tiefe Ruhe und Zufriedenheit sich in mir breit machte. Und dann fiel mir auch wieder auf, was ich mal wieder in einem Vorbereiten, in einem Lesen vernachlässigt hatte. Nah an Jesus dran zu sein. Seine Nähe zu suchen, seine Gegenwart zu genießen. Einfach bei ihm zu sein, mich von ihm versorgen zu lassen. Dass ich, was ich tue, nicht nur für Jesus mache, sondern mit Jesus mache. Und vor allem durch Jesus mache, durch seine Kraft. Der Pilger macht in diesem Bild sehr deutlich, oder macht den Grund sehr deutlich, warum er so selbstbewusst bekennen kann, dass er abhängig ist und eben nicht auf sich selbst baut. Der Pilger hat Gott als fürsorgliche und freundliche Mutter erfahren. Das ist der Grund. Als er selbst nicht weiterkam und zu Gott schrie, wie ein Kind nach seiner Mutter schreit, hat er erlebt, dass Gott ihn erhört hat und dass er ihn versorgt hat. Erinnern wir uns nochmal zurück an Psalm 130, wo er noch in tiefster Verzweiflung war. So erleben wir den Pilger hier zufrieden und beruhigt. Wie Emil in Hennys Tragetuch oder auch jetzt nah bei Chris dran, ich weiß gerade nicht genau, wo er ist, aber versorgt und friedlich schlummernd, wissend, dass sich die Eltern um das Kind kümmern und versorgen. Was macht dieser Vergleich mit dir? Was macht dieses Bild von Gott als fürsorgliche Mutter mit deinem Gottesbild? Ich weiß, dass dieses Bild durchaus herausfordernd sein kann. Auf der einen Seite, wenn du selbst ja, eine Mutter hast oder eine leibliche Mutter hast, die du eben nicht als fürsorglich oder versorgend erlebt hast, dann fällt es schwer, hier mitzugehen. Wenn du dich nach Barmherzigkeit, nach Fürsorge, nach Geborgenheit und Versorgung gesehnt hast oder auch noch sehnst, aber bei deiner leiblichen Mutter nicht findest. Manchmal sprechen wir von einer Vaterwunde, weil Gott in der Bibel auch oft als Vater vorgestellt wird. Aber ich glaube, dass wir an dieser Stelle eher von einer Mutterwunde sprechen müssen oder uns unsere Mutterwunde vielleicht auch hier herausfordert. Und wir aber auch hier erleben dürfen, und das wünsche ich dir echt von Herzen, wie Gott auch diese Wunde heilen möchte und dir hier als die perfekt liebende Mutter begegnen will. Zum Zweiten kann uns aber auch eben genau diese Vorstellung von Gott als einer fürsorglichen Mutter echt herausfordern, wenn das eben bisher nicht in unserem Gottesbild irgendwie mit drin war. Es kann unser Gottesbild sprengen, uns neu herausfordern, neu darüber nachzudenken, wer Gott ist. Und ich möchte dich aber einladen, diesen Gedanken mal zuzulassen und zu entdecken, wo Gott dir heute mütterlich versorgend begegnen möchte. Unser Pilger hier in dem Psalm hat diese Versorgung erfahren. Er hat erlebt, dass Gott ihn versorgt. Dass er sich selbst mit einem Kind vergleicht, zeigt ihm diese Position, die er eingenommen hat gegenüber Gott. Diese Position, dass er abhängig ist. Er kennt seinen Platz bei Gott und er genießt seine Gegenwart und seine Nähe. Er schaut nicht auf das, was er leistet, was er kann, was er tut, Er schaut auf das, was Gott leistet, was Gott kann und was Gott tut. Gott wünscht sich solche Menschen, die seine Nähe suchen. Und dieser Psalm ist eine Einladung. Er ist eine Einladung an dich in deiner Hektik, weil du glaubst, alles alleine schaffen zu müssen. Der Psalm ist eine Einladung an dich in deinem Tränen um dich selbst. Er ist eine Einladung an dich in deiner Kraftlosigkeit und Angst, weil du versucht hast, aus dir selbst herauszuleben. Er ist eine Einladung zu mehr Zufriedenheit, zu Versorgung und zu mehr Vertrauen. Und damit kommen wir schon zum letzten Vers und auch zum letzten Punkt dieser Predigt, der Aufruf des Pilgers. Israel, hoffe auf den Herrn, von jetzt an und für immer. Dieser Psalm ist eine Einladung, ja, aber er ist auch ein Auftrag. Ein Auftrag, unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf Gott zu setzen. Und das nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, nicht nur in diesem Moment, sondern immer. Alle Zeit. Und diese Haltung der Abhängigkeit soll zu einem Lebensstil werden, zu einer Lebenshaltung. Und dieser Lebensstil, dieser Lebenswandel ist nicht geprägt von Abwarten und Tee trinken und mal schauen, was Gott tut, sondern ich habe auch eine Aufgabe in dem Ganzen. Meine Aufgabe besteht darin, meine Sorgen und meine Ängste Gott zu überlassen. Meine Aufgabe besteht im Zurücktreten, im Verzichten. Ich darf Kontrolle und Selbstständigkeit loslassen, um Gottes Fürsorge hier zu erfahren. Ich darf die Lüge loslassen, dass ich härter arbeiten und mich mehr anstrengen, mich selber retten muss, damit es mir irgendwie gut geht. Ich darf lernen, wieder Kind zu sein, um die Fülle von Gottes Barmherzigkeit zu erleben. Ich darf lernen, ruhig zu sein, weil ich weiß, dass es nicht primär auf mich ankommt, sondern dass Gott mich wie eine Mutter versorgt. Konkret, nur durch mein kindliches Vertrauen habe ich Raum und Sicherheit, um zu hinterfragen, um meine kindlichen und begrenzten Gottesbilder durch komplexere und aber auch vollständigere Gottesbilder zu ersetzen. Durch kindliches Vertrauen bin ich sehr ruhig und gelassen im Hinblick auf mein anstehendes Auslandssemester, wo noch nicht ganz klar ist, ob ich einreisen darf und wo ich wohnen werde und so. Aber ich habe so oft erlebt, dass Gott sich darum kümmert und dass er versorgt. Nur durch kindliches Vertrauen kann ich auch ohne Angst in die Zukunft schauen, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott Gutes bereithält. Ich kenne meinen Platz bei Gott, ganz nah an ihm dran. Und ich schaue auf das, was ihm möglich ist und wer er ist, und nicht auf das, was mir möglich ist und wer ich bin. Dieser Psalm ist eine Einladung, wieder Kind zu werden. Er ist eine Einladung zu vertrauen. Er ist eine Einladung, Gottes Nähe und Versorgung zu genießen. Und Jesus selbst nutzt dieses Bild, als er seine Jünger auffordert in Matthäus 18. Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Kinder sind sich in ihrer Abhängigkeit bewusst. Sie sind auf die Versorgung eines Erwachsenen angewiesen. Sie sind Empfangende. Ruhe, Zufriedenheit und Versorgung. Das alles dürfen wir empfangen. Doch die guten Nachrichten hören hier nicht auf. Als Christen glauben wir, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die uns von Gott trennen. Ich denke, wir alle kennen dieses Gefühl, schuldig zu sein. Wenn wir bewusst oder auch unbewusst Fehler machen, Dinge tun, die entweder uns selbst, unsere Mitmenschen oder unsere Beziehung zu Gott schaden. Wir alle kennen diese Momente, in denen wir uns schämen, für das, was andere Menschen uns angetan haben oder was wir auch anderen Menschen angetan haben. Situationen, in denen wir uns nicht mehr wertvoll, wo wir uns unwürdig fühlen, wo wir verletzt sind, beschämt sind und uns am liebsten verstecken würden. Wir haben Angst. Angst vor Dingen, gegenüber denen wir uns machtlos fühlen, die uns überwältigen, denen wir uns ausgeliefert fühlen. Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Doch die Bibel hat hier gute Nachrichten für uns und erzählt uns davon, wie Gott selbst an dieser Stelle hier eingegriffen hat und uns frei machen will von jeder Angst, von jeder Schuld und von jeder Scham. Als einzigen Weg nennt die Bibel hier Jesus Christus. Und die Bibel berichtet im Neuen Testament davon, wie Gott selbst Mensch wurde. Selbst zum Kind wurde, selbst abhängig geworden ist, um dann durch seinen stellvertretenden Tod und seine Auferstehung den ewigen Tod zu besiegen und Gemeinschaft mit Gott wieder möglich zu machen. Die Bibel spricht davon, dass Jesus uns ein neues Leben schenken möchte. Ein Leben, das ewig ist. Sie bezeugt, dass Jesus mächtiger ist als alles, was uns Angst macht. Dass er das, was in uns zerbrochen ist, für die Dinge, für die wir uns schämen, dass er sie reparieren und wiederherstellen kann und auch möchte. Und der einzige Weg, der dorthin führt, das ist der Glaube an Jesus. Nicht die eigene Leistung, nicht irgendwie gute Taten, nicht das Sammeln von Karma-Punkten sind Dinge, die dich dafür qualifizieren. Die gute Nachricht ist, und vielleicht auch die herausfordernde, dass wir nichts dafür tun können. Die gute Nachricht ist, dass allein Glaube und Vertrauen an Jesus hier ausreichen. Wir können nichts beisteuern, wir können nichts dafür tun. Wir sind abhängig von dem, was Jesus für uns getan hat. Wir dürfen dieses Geschenk empfangen. Wir dürfen empfangende und zufriedene Kinder sein. Und darum schauen wir nicht auf das, was wir tun, sondern auf das, was Jesus getan hat. Darum schauen wir nicht auf das, was wir leisten, sondern auf das, was Jesus geleistet hat. Darum schauen wir nicht auf das, was wir können, sondern auf das, was Jesus kann. Und hierin dürfen wir Ruhe und Zufriedenheit finden. Amen.